Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Hören Sie heute den sechsten und damit letzten Teil aus der Broschüre von Norbert Lied mit dem Titel Gesetzt zum Fruchtbringen. Worin liegt der Sinn unseres Lebens? Leben wir nur für uns selbst? Der Autor Norbert Lied zeigt Ihnen anhand des Gleichnisses von den Weingärtnern in Lukas Kapitel 13, wie Sie ein fruchtbringendes Leben führen können. Und nun wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner. Die Frucht der Nachfolge. Und er sprach zu ihnen, folget mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Matthäus 4, Vers 19. Wir sind als Gemeinde berufen, Menschen zu fischen und somit das geistliche Haus, den Tempel des Herrn, zu bauen. Sicher wünschen wir uns alle mehr Frucht, dass Menschen für das Lamm gewonnen werden, eine lokale Erweckung ausbricht, Ströme lebendigen Wassers fließen und die Vollzahl der Heiden bald eingeht. Nach Römer 11, Vers 25. Der Schlüssel dazu aber ist, dass wir dem Herrn nachfolgen. Nur so wird er uns zu Menschenfischern machen. Folget mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Nur in der beständigen Nachfolge Jesu wird der Herr durch seinen Heiligen Geist in uns aktiv, dass wir in sein Bild verwandelt und so fähig werden, andere in seine Nachfolge zu rufen. Wahre Nachfolge Jesu im Neuen Testament. Als Tabitha bzw. Dorcas gestorben war, ließ die örtliche Gemeinde in Joppe den Apostel Petrus rufen, der sich damals gerade im naheliegenden Lydda aufhielt. Dieser kam und trat in das Zimmer der Toten, wo er von weinenden Witwen umringt wurde, die ihm alle Röcke zeigten, die ihnen Tabitha gemacht hatte. Das weitere Geschehen wird uns in Apostelgeschichte 9, die Verse 40 und 42 so geschildert. Petrus aber trieb alle hinaus, kniete nieder und betete, und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach, »Tabitha, steh auf!« Sie aber schlug ihre Augen auf, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie auf. Er rief aber die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebend vor. Es wurde aber durch ganz Joppe hin bekannt, und viele glaubten an den Herrn. Welch eine Ähnlichkeit und wunderbare Parallele zu Jesus wird uns doch hier im Vorgehen des Petrus vor Augen geführt. In der konsequenten Nachfolge wurde er dem Herrn immer ähnlicher. Denken wir nur an die Auferweckung des Jairus Töchterchen. Als er, Jesus, aber alle hinausgetrieben hatte, geht er hinein, wo das Kind war. Und er ergriff des Kindes Hand und spricht zu ihm, »Talita kum«, das ist übersetzt, »Mädchen, ich sage dir, steh auf«. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Und sie erstaunten sogleich mit großem Erstaunen. Und das Gerücht hiervon ging aus in jene ganze Gegend. Markus 5, die Verse 40 bis 42 und Matthäus 9, Vers 23. Petrus war ein Nachfolger und Jünger des Herrn, der viel in das Angesicht Jesu blickte. Gleich ihm wurde er ein Menschenfischer und richtete Menschen auf, so wie sein Herr es getan hatte. Verwundert uns hier nicht die Aussage, »Und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf?« Ist das nicht ein Hinweis auf die geistliche Ähnlichkeit des Petrus mit Jesus in seiner Nachfolge? Der Grund, weshalb so wenige Menschen in unserer Umgebung aufgerichtet werden, ist der, dass sie in unserem Angesicht nicht den Herrn sehen. Wir können ja bekanntlich Menschen und Gemeindeglieder nur so weit führen, wie wir selber sind, und sie in der Nachfolge nur so weit bringen, wie wir selber ihm nachfolgen. Unsere Vollmacht steht und fällt mit unserer Beziehung zu Jesus. Wahre Nachfolge im Alten Testament. Im Hinblick auf den Bau des ersten Tempels in Jerusalem heißt es in 1. Könige 6, die Verse 11 bis 14: Und das Wort des Herrn geschah zu Salomo, indem er sprach: Was dieses Haus betrifft, das du baust, so sollst du wissen, wenn du in meinen Ordnungen lebst und meine Rechtsbestimmungen tust und alle meine Gebote bewahrst, dass du in ihnen lebst, dann werde ich dir mein Wort aufrechterhalten, das ich zu deinem Vater David geredet habe. Und ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und werde mein Volk Israel nicht verlassen. Und Salomo baute das Haus und vollendete es. Ist das nicht eigenartig? Salomo baute mit ganzer Hingabe den Tempel und der Herr sah es. Aber nun sagt der Herr nicht zu Salomo: Oh, wie wunderbar, dass du den Tempel baust, wie schön du das tust und mit welchem Einsatz. Es wird ein Prachtbau werden, der mir zur Ehre dienen soll. Nein, der Herr verliert darüber kein Wort. Vielmehr sagt er zu Salomo: Wenn du in meinen Ordnungen lebst und meine Rechtsbestimmungen tust und alle meine Gebote bewahrst, dass du in ihnen lebst, dann werde ich. Der Tempel kann nur gebaut werden, wenn er den unbedingten Gehorsam gegenüber Gott zur Grundlage hat. Er hat nur geistlichen Wert und Beständigkeit durch eine ganze Nachfolge. Vergleichen Sie dazu 1. Könige 9, die Verse 3 bis 4 und 6 bis 8. Wie steht es da bei uns? Wir haben eine Bibel, die notwendigen Räumlichkeiten und die Infrastruktur im persönlichen Bereich, sowie in unseren lokalen Gemeinden. Wir stehen auf der Kanzel und geben den Menschen Zeugnis von Jesus. Was wir tun und sagen, mag sehr schön klingen und sogar begeistern. Auch der wundervolle Tempel zur Zeit Jesu hat viele Menschen begeistert. Selbst dann noch, als der Herr ihn bereits verlassen hatte und feststand, dass davon kein Stein auf dem anderen bleiben würde. Fehlt uns der Inhalt, der persönliche Gehorsam gegenüber dem Worte Gottes? Und ist darum so wenig durchdringende, bleibende Frucht da? Der Herr Jesus ruft: Folget mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Es gäbe hier sicher viel anzuführen. Aber wir wollen es bei drei Dingen bewenden lassen, die unbedingt zur Nachfolge Jesu gehören. Erstens, Nachfolge im Gebetsleben. In Lukas 11, Vers 1 lesen wir: Und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Sind wir seine Nachfolger im Gebetsleben? Das gehört unbedingt dazu, damit das Reich Gottes gebaut und Menschen für Jesus gefischt werden. Auffallend dabei ist, dass Beter die besten Wegweiser zu Jesus sind. Jesus war ein Beter und er war ein Wegweiser. Sein Leben machte andere aufmerksam auf Gott, auf die Gemeinschaft mit ihm. Durch Jesus wurden Menschen suchend, fragend und streckten sich nach dem Heil aus. Seine Jünger wollten auch Beter werden, wie er es war. Nach wem oder was streckt man sich aus, wenn man uns sieht? Wonach strecken sich unsere Nächsten aus, die in unserer unmittelbaren Nähe leben? Werden sie angezogen oder gar abgestoßen? Kann man uns überhaupt ertragen? Getrauen sich Menschen, auf uns zuzugehen und Gemeinschaft mit uns zu haben, oder meiden sie unsere Nähe? Samuels Mutter Hanna war eine Beterin. Dadurch wies sie ihrem Sohn den Weg zum Herrn und in seinen Dienst. Samuel wurde ebenfalls ein Beter und Wegweiser für Israel. In 1. Samuel 12, Vers 23 hören wir ihn zum Volk sagen: Auch was mich betrifft, fern sei es von mir, dass ich mich an dem Herrn versündigen und aufhören sollte, für euch zu bitten, sondern ich will euch den guten und richtigen Weg lehren. Dazu gehört sicherlich, dass wir selbst stille werden vor dem Herrn. Denn wie wollen wir Jesus nachfolgen, wenn wir nicht auf seine Stimme hören können? Von diesem notwendigen Stillstehen und wahren Hören lesen wir in 1. Samuel 9, Vers 27. Als sie an das Ende der Stadt hinabkamen, sagte Samuel zu Saul: Sag dem Knecht, dass er uns vorausgehe. Und er ging voraus. Du aber steh jetzt still, ich will dich das Wort Gottes hören lassen. Zweitens, Nachfolge in der Selbsterniedrigung. Der Herr Jesus hat gesagt in Markus 8, Vers 35: Wer sein Leben um jeden Preis erhalten will, der wird es verlieren. Und in Matthäus 23, Vers 12: Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und er selbst ist uns ja in seiner Selbsterniedrigung das größte Beispiel und Vorbild. Lesen Sie dazu Philipper 2, die Verse 5 bis 8. Aber folgen wir ihm darin wirklich nach? Sind wir nicht noch viel zu sehr von Chefallüren bestimmt? Schielen wir nicht vielfach nach einem höheren Posten? Dagegen aber lassen wir uns ungern von anderen befehlen oder uns etwas auferlegen. Zeigt nicht gerade unsere Empfindlichkeit in den kleinsten Dingen, wie hoch wir noch von uns selbst denken und dass oft kein Funke von Selbsterniedrigung in unserem Leben vorhanden ist? Wie schwer fällt es uns doch, einmal zu schweigen und es still zu ertragen, wenn man uns Unrecht getan hat. Einerseits wirbelt schon der kleinste Anstoß in uns Gedanken, Argumente und Selbstrechtfertigungen auf. Andererseits empfinden wir unsere eigene verkehrte Art anderen gegenüber kaum. Wir können grob sein, ohne jedes Taktgefühl. Ja, wir rühmen uns sogar noch, zu denen zu gehören, die spontan sagen, was sie denken. Und wir merken gar nicht, wie weit wir von der Gesinnung Jesu entfernt sind. Gefühllose Menschen reagieren selber am empfindlichsten. Zwei Choleriker zum Beispiel können sich kaum ertragen. Wann aber werden wir vom Herrn erhöht? Wenn wir niedrig von uns selbst denken, wie Saul, bevor er zum ersten König Israels gesalbt wurde. Und Samuel sprach: Wurdest du nicht, als du gering in deinen Augen warst, das Oberhaupt der Stämme Israels? 1. Samuel 15, Vers 17. Drittens, Nachfolge im selbstlosen Trost. Jesus Christus ist der große Tröster. Er kam auf diese Erde zum Trost. So wurde es über sein Kommen gesagt, und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Lukas 2, Vers 25. Sind wir hier Nachfolger unseres Herrn, Tröster für andere Menschen, die traurig und mutlos sind? Wo gibt es heute in unseren Gemeinden noch Menschen wie Barnabas? Er war ein Mann in der Urgemeinde in Jerusalem, der eigentlich Josef hieß. Aber die Apostel haben ihn umbenannt in Barnabas, und das sicher nicht ohne Grund. Barnabas heißt nämlich Sohn des Trostes. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, sagt uns Apostelgeschichte 4, Vers 36. Dieser Mann war in seinem ganzen Denken, in seinen Worten und in seinem Handeln ein derart wunderbarer Hinweis auf den Trost Israels, Jesus Christus, dass die Apostel regelrecht gedrängt waren, ihm diesen neuen Namen zu geben. Wie würde man uns nennen? Drückeberger? Meckerfritze? Jammertante? Barnabas hielt sich immer zu denen, die von Glaubensgeschwistern mit Argwohn angesehen wurden und sich ausgeschlossen vorkamen. Er sprach den Zaghaften und Zweifelnden in den Gemeinden Mut zu, wusste aber auch in rechter und feiner Art zu ermahnen, dass sie am Worte Gottes festhalten sollten. Durch seinen Dienst wurden überall Menschen für Jesus gewonnen. Wie es Jesus und Barnabas waren, so sollen auch wir Tröster sein. Vor noch nicht allzu langer Zeit besuchte ich im Krankenhaus einen Glaubensbruder. Neben ihm lag ein alter Mann im Bett, der auf dem Nachttisch eine Bibel liegen hatte. Mein kranker Freund erzählte mir, dass sein Bettnachbar, 91 Jahre alt, gläubig und geistlich ganz aufgestellt sei. Eines Nachts wurde mein Glaubensbruder wach und hörte, wie dieser gläubige Greis mitten in der Nacht für ihn betete. Das war eine große Stärkung und ein gewaltiger Trost für ihn. Der Apostel Paulus fragt in Philipper 2, Vers 1, Helft und ermutigt ihr euch als Christen gegenseitig? Seid ihr zu liebevollem Trost bereit? Spürt man bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Heilige Geist schafft? Verbindet euch herzliche und mitfühlende Liebe? Ist das bei uns, bei Ihnen, bei mir vorhanden? Im Aufblick zu unserem bald wiederkommenden Herrn sollten wir uns neu darauf besinnen, dass es nicht nur ums Christsein an und für sich geht, sondern darum, dass wir Jesus wahrhaftig nachfolgen, dass es um die Gemeinschaft geht, die der Heilige Geist schafft, dass uns mit unseren Glaubensgeschwistern herzliche und mitfühlende Liebe verbindet, dass wir im Anblick der Verlorenen, wie unser Meister, der sein sündloses Leben für uns Sünder dahingab, wahren Rettersinn beweisen. Er ruft einem jeden von uns zu, folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen.
Yeah. Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Gern machen wir Sie darauf aufmerksam, dass Sie neben vielen anderen wertvollen Artikeln auch diese eben gehörte Broschüre in unserem Verlag erhalten können. Stöbern Sie doch mal ein bisschen in unserem Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.